NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
1954 ist der Historiker und Publizist Sebastian Haffner aus dem Exil in England nach Deutschland zurückgekehrt und ist eine wichtige Stimme geworden, vor allem durch seine Bücher Geschichte eines Deutschen oder Anmerkungen zu Hitler. Aber Sebastian Haffner war auch ein Literat und als solchen können Sie ihn in den kommenden Wochen erleben hier bei NDR Kultur, nämlich mit einem kleinen autobiografischen Roman, den Sebastian Haffner als junger Mann geschrieben hat, 1932 mit Mitte 20. Sein Sohn Oliver Pretzel hat das Manuskript im Nachlass seines Vaters gefunden und den Roman in diesem Jahr zur Veröffentlichung freigegeben. Die zentrale Figur darin ist eine Frau namens Terry und die ist nicht erfunden. Terry hieß in Wirklichkeit Gertrude Joseph, geboren 1910 als Kind einer jüdischen Familie in Wien. Sebastian Haffner, der damals noch Raimund Pretzel hieß, lernt sie in Berlin kennen, bevor sie 1930 zum Studieren nach Paris geht. Ihre kurze Liebesbeziehung ist eigentlich schon vorbei, als Raimund sie dort besucht. Abschied, so heißt die Geschichte, zu der Sebastian Haffner diese Begegnung verdichtet hat. Sebastian Blomberg liest den ersten Teil.
Der Sonnabend war ein unseliger Tag. Ich war mit Teddy böse. Und damit nicht genug. Teddy war mit mir böse. Übrigens waren, glaube ich, auch alle anderen mit mir böse. Fräulein Go, Horwitz, der Bayer natürlich, sogar Franz, dem ich eigentlich nichts getan hatte. Franz kam nachmittags zwischen 4 und 5 zu mir, als ich in der Dämmerung recht kaputt und hinfällig auf meinem Zimmer saß und vor mich hindöste. Es klopfte und ich sagte, herein, und dachte, Teddy, und alles wird noch gut. Es war aber Franz. Ach, sagte ich, Tag, wie geht's? Na, sagte er, bissel krank gespielt, tut aber weiter nix. Und Sie, was machen Sie inzwischen? Ach, danke, sagte ich. Morgen reise ich ja nun wieder. Zigarette? Er nahm, ich auch. Wir rauchten. Es waren Gitan Rouge, zu 6 Franken das Kistchen, mundstücklose, scharfe, kleine Dinger, mein ganzes Zimmer roch nach ihnen. Und gleich mit unseren ersten Zügen lebte der scharfe, pfeffrige Geruch in allen Ecken wieder auf. »Hatte immer gedacht, sie würden sich mal sehen lassen«, sagte Franz und hüstelte. »Mochte ihn nun der Rauch genieren oder sein Leiden oder meine Herzenskälte? Aber weiß schon, Mangel an Interesselosigkeit, nicht wahr?« »Es tut mir schrecklich leid«, sagte ich. »Aber nicht doch, nicht doch«, sagte er. Ich muss wohl ein paar Worte über Franz Frischauer sagen. Franz Frischauer war groß, blond und sehr schön. Er sah aus wie der Erzengel Michael. Er war sehr befreundet mit Teddy und ich war sehr eifersüchtig auf ihn. Aber er hatte so viel Charme und namentlich seine süddeutsch-treuherzige Zunge entwaffnete. Er stammte aus der Gegend um Heidelberg. Von Beruf war er ein verlorener Sohn. Er war gebildet, hochmütig, abgerissen, sehr eitel, träumerisch ehrgeizig, er hatte kein Geld und er führte ein komisches Leben. »Sie sehen übrigens immer noch ein bisschen angegriffen aus«, sagte ich. »Bin auch noch ein bisschen«, sagte er. »Hatte heut früh 38,2, aber wissen Sie, es wird zu öd, dass immer im Bett liegen, wo sich niemand sehen lässt.« »Aber lieber Herr Frischauer«, sagte ich, »es tut mir wirklich furchtbar leid. Ich wusste doch nicht, dass Sie krank waren. Und dann, wissen Sie, ich habe auch meine Sorgen. Übrigens verdienen Sie Prügel, dass Sie mit 38 Fieber in der Weltgeschichte rumlaufen. Sagen Sie so«, sagte er. Es dämmerte übrigens, und ich sah nach Fräulein Goos Uhr, die ich am Handgelenk trug, und stellte fest, dass ich in 5 Minuten mit Teddy verabredet war. »Sie sollten sich jetzt wieder hinlegen«, sagte ich. »Ich werde Sie auch heute Abend besuchen.« »Nein«, sagte er. »Jetzt niederlegen, das ist gefehlt. Da würde ich melancholisch. Haben Sie schon Ihren Kaffee genommen? Kommen Sie doch ein wenig mit in die Kapulat.« »Leider«, sagte ich, »leider ist es ganz unmöglich. Es ist nämlich sowieso, ich bin um 5 mit Teddy verabredet. Noch Gänge.« Er war gleich wieder gekränkt. »Aber natürlich, ich bitte schön«, sagte er. Und ich musste ihm sehr zureden, dass er sich abends wieder sehen ließe. Nur 2 Zigaretten nahm er mit, die ich ihm mit schlechtem Gewissen aufdrängte. Nun nahm ich mit Teddy ein Taxi und erlebte 2 oder 3 gespenstische Stunden. Wir waren böse. Wir fuhren erst schweigend die lange schnurgerade Rue Saint-Jacques hinauf, die ich sehr liebte, und zu irgendeinem Institut, und wir ließen den Wagen draußen warten. Ich weiß jetzt wieder, es war das amerikanische Studentinneninstitut und es handelte sich um die Mitgliedskarte. Wer da Mitglied wurde, hatte nicht nur einen Lesesaal und Clubbetrieb und so weiter, sondern auch eine Art Krankenversicherung, Arzt im Notfall und sowas. Und es war nicht einmal teuer, 50 Francs, 8 Mark ungefähr. Ich hatte Teddy schon lange mit erpresserischen Bitten und Drohungen und väterlicher Strenge das Versprechen abgezwungen, sich die Karte von mir schenken zu lassen. Ich hatte viel Sorgen um Teddy. Aber es war nie etwas daraus geworden und heute war nun der letzte Tag. Und heute waren wir böse. Ich bestand aber darauf. Und Teddy wollte gar nicht. Aber sie war zu böse, um sich mit mir zu streiten. Und sie zuckte bloß ein bisschen mit dem Rücken und dann fuhren wir also die Rue Saint-Jacques hinauf. Und sie saß in der linken Ecke und ich in der rechten. Und wir schwiegen. Dann waren wir da und kletterten aus dem Wagen und ich sagte, »Du musst nun verhandeln«, denn mein Französisch und Englisch war unzulänglich. Und sie sagte nichts. Und wir gingen hinein und dann war schon zu. Der Portier, oder wer es sonst war, sagte, »Da müssen Sie Montag wiederkommen.« Ich verstand lundi. Lundi, da war ich schon viele 100 Kilometer weit. Ich hatte nun also meinen 50-Franken-Schein in der Hand. Dieses französische Papiergeld ist von einer merkwürdig harten und knisternden Beschaffenheit. Und ich sagte, ja, also, es hilft nun nichts. Sei also nun bitte so gut. Ich kann es nicht ändern. Du musst es dir schon am Montag selbst besorgen. Aber sie sagte so dringend, nein. Und auf keinen Fall. Und sie drehte die Augen weg und die Schultern und die Hände. Ihr ganzer Körper lehnte so schaudernd ab, dass ich schon im Reden fühlte, es war alles unmöglich und verpfuscht. »Wieso«, sagte ich, »verdirb es mir doch nicht, also nun sei anständig und vernünftig, nimm schon, du siehst doch, dass es nicht anders geht.« Und dann steckte ich das Geld wieder ein. Darauf setzten wir uns wieder in das Taxi und fuhren, und zwar jetzt in eine ganz andere Gegend, über die Seine und an der Opera vorbei, die großen Boulevards entlang und dann durch ganz fremde Straßen, und immer saß Teddy in der linken Ecke und ich in der rechten, und wir schwiegen. Einmal unterwegs stieg sie aus und besorgte irgendetwas in einem Geschäft. Und dann kam sie wieder und wir fuhren wieder schweigend weiter. Von rechts und links fielen große Lichtergarben durch die Scheiben. Und das sonnabendliche Getöse war groß, der Chauffeur gab fortgesetzt Signal. Manchmal kamen wir nicht vorwärts und manchmal in dunkleren Nebenstraßen schlugen wir ein tolles Tempo an. Es war aber alles verpfuscht. Und Teddy saß in der linken Ecke. Und ich in der rechten. Und wir schwiegen. Und morgen fuhr ich fort. Und dann war alles vorbei. Wir fuhren zu den Galerie Lafayette und draußen ließen wir den Wagen warten. Und drinnen war furchtbarer Lärm und heiße Luft, die sich gleich auf den Kopf legte wie ordinärer Schnaps. Teddy kaufte einen Schleier für Fräulein Go und ich weiß nicht was noch. Und ganz zum Schluss jedenfalls einen merkwürdigen französischen Zuckerstreuer, den ich ihrer Mutter in Berlin mitbringen sollte. Hierbei war es eigentlich schon nach Feierabend. Es herrschte Aufbruchsgetöse. Die Verkäufer liefen herum und packten ein. Wir fanden keine Bedienung mehr und wandten uns an einen Aufseher oder Abteilungschef oder was weiß ich. Und er machte eine segnende und gebietende Geste über uns hin, eine sehr französische Geste, und schrie immer etwas. »Was schreit er?« fragte ich. »Vendeur«, sagte Teddy. Nun verstand ich es auch. Wir schwiegen wieder. Nach einiger Zeit kam noch ein Verkäufer und Teddy kaufte den Zuckerstreuer und wir gingen wieder hinunter und setzten uns wieder in unser Auto und fuhren wieder los. Und Teddy saß wieder in der linken Ecke und ich in der rechten und wir schwiegen. Mir war sehr elend zumute und Teddy sah übrigens sehr schlecht aus. Ich sah sie manchmal verstohlen an und ich sah, dass sie müde und traurige Augen hatte und eine Farbe wie Rizinus und einen schlappen und traurigen Mund, auf dem ganz fremd die rote Schminke stand, die sie leider draufgelegt hatte. Ich war furchtbar verliebt in sie und furchtbar böse auf sie und sehr verbockt und innerlich kaputt. Und eigentlich war es zum Heulen. Aber noch mehr war alles gleichgültig und morgen Abend war ja sowieso alles vorbei. Und wir fuhren und fuhren. Und jetzt hatten wir schon wieder den Glanz und Trubel der Boulevards um uns. Und als wir um eine Ecke bogen, sah ich plötzlich ganz unwahrscheinlich nahe und herrlich stolz die Vendôme-Säule ragen. Dann fuhren wir wieder durch unbekannte Straßen, schweigend. Sehr schnell und sehr unwirklich flog rechts und links alles vorbei. Alles war so unendlich überflüssig und umsonst. Und inzwischen schwoll übrigens vorn die Taxe fantastisch an, und ich hatte gar nicht mehr viel Geld. Dies aber war noch der schöne Teil des heutigen Tages, denn nachher musste Teddy fort. Sie hatte eine Einladung, und dann würde ich allein sein. Als ich wieder in meinem Zimmer war, rauchte ich erst eine Gitane, und dann ging ich und besorgte ein bisschen Obst und Gebäck, denn ich erwartete ja Franz Frischbauer, und Teddy wollte auch noch kurz kommen und sich verabschieden, ehe sie fortging. Verabredungen machten wir dauernd, obwohl wir böse waren. Teddy kam denn auch, aber sie brachte auch Fräulein Go mit. Und dann kam Franz und plötzlich kam auch noch Horwitz dazu, der bei Teddy vergeblich geklopft hatte. Und dann war es auf einmal ganz voll und lustig in meinem kleinen Zimmer. Und ich hatte alle Hände voll zu tun, herumzugehen und Obst anzubieten. Fräulein Go war in Hut und Mantel. Sie trug schon den Schleier über der Stirn, den ihr Teddy in den Galerie Lafayette gekauft hatte, und ich sagte ihr, dass ich ihn très gentil fände. Sie dankte artig und sehr ernst. Fräulein Go war ein schwarzes, sehr ernstes Mädchen irgendwo aus Nordfrankreich. Sie hatte ihre Eltern verloren, gab Sprachstunden und spielte Cello. Von Aussehen gehörte sie zu dem Typ, der, wenn er älter wird, die Marianne-Karikaturen abgibt. Sie wohnte im Hotel über mir auf Nummer 15 und sie war mit Teddy befreundet. Unsere Bekanntschaft von genau 14 Tagen hatte damit begonnen, dass sie mir ihre Uhr pumpte. Ich hatte meine in Berlin im Abreisetrubel vergessen und kaum hörte sie es, als sie mir ihre zweite für 14 Tage zur Verfügung stellte. Diese zweite Uhr war keine ausgesprochene Damenuhr. Sie war mittelgroß und rund. Man kann sagen, geschlechtslos. Ihr einziger Fehler war, dass sie manchmal stehen blieb. »Il faut la secouer parfois«, sagte Fräulein Go. »Elle est capricieuse, comme sa maîtresse.« Marguerite Go war übrigens das Gegenteil von capricieuse. Sie war nie anders als leise, ein wenig traurig und freundlich. Sie hörte mein Barbaren-Französisch mit dem höflichsten Ernst an. Und nur einmal, als ich »plus bien« sagte, verbesserte sie, mit gesenkter Stimme gewissermaßen unter uns, »mieux«. Zu Teddy hatte sie eine leise, ernstspielerische Freundinnenzärtlichkeit, eine Nebenbei-Zärtlichkeit, wie sie nur Frauen untereinander haben. Sie sagte ohne Ton, halb verschluckt, »mon bébé, mon petit enfant«. Sie schalt sanft klagend, dass Teddy zu wenig aß, und lockte und nährte Teddy mit Biskuits und Bananen. Übrigens war sie die Gastlichkeit selbst. Ich erinnere mich wie an Träume, an ihre improvisierten Tees, zu denen wie auf den Ruf der Zauberflöte oft ungeladen ganze kleine Gesellschaften sich zusammenfanden. Teddy, Andrews, Buschreuter, Franz, ich, und wir saßen und lagen auf dem großen französischen Bett und tranken aus Fräulein Gos dünnen Tassen den schwärzlichen, stark duftenden Tee und zerbrachen das Gebäck mit den Lippen und rauchten und redeten in vielen Sprachen. Und Fräulein Go ging lautlos und gastlich herum und bediente den Samovar. Fräulein Go unterhielt sich mit Teddy, die auch schon ausgefertigt war, auf Französisch. Und ich verstand so viel, dass von den Deutschen die Rede war und dass Fräulein Go immer leise und melodisch traurig sagte, sie verallgemeinere nie, sie fände das dumm, sie kenne reizende Deutsche, natürlich auch andere, solche qui n'était même pas poli. Aber es wäre natürlich lächerlich, so etwas zu verallgemeinern. Mir war ein wenig unbehaglich. Ich wusste nicht recht, ob das alles nicht vielleicht für mich gesagt war, ob ich nicht mit denen gemeint war, qui n'était même pas poli. Ich dachte an den bösen Ball gestern Nacht und mir war schlecht zumute. Inzwischen nahm Horwitz das Gespräch über die Deutschen auf und lenkte es taktvoll ins Allgemeine. Er sprach von Europa und Kooperation und den nationalen Lebensnotwendigkeiten, und Franz wandte sich zu mir, lächelte ein bisschen überlegen über das komische Gesprächsthema der anderen und sagte, ob wir nun nicht ein bisschen trinken gehen sollten. Aber mir war nicht nach Trinken zumute, mindestens nicht nach Trinken gehen. Ich hatte auch gar nicht mehr viel Geld. Ich schlug vor, Franz solle hierbleiben. Er könnte ja noch jemand dazu holen, wenn er jemanden wüsste. Wir könnten uns ja ein paar Flaschen Bordeaux ins Haus holen. Aber dafür war nun wieder Franz nicht. Wissen Sie, sagte er, wenn ich Ihnen so in einem Sessel sitze, da werde ich melancholisch. Ich muss mich heute ein bisschen regen. Er lächelte. Und ich lächelte auch, denn wir sahen, dass wir nicht zusammenkamen. Horwitz wandte sich höflich an mich und lobte meine Birnen. Er sagte, es wären köstliche Birnen. So wie Horwitz kam, setzte Franz eine überlegene Miene auf und benutzte auf unfaire Art seine Körpergröße, um auf Horwitz herabzusehen. Mir fiel inzwischen etwas ein und ich sagte zu Horwitz, ich würde ihn morgen gern noch einmal sprechen, wenn das möglich wäre. Inzwischen wandte sich Franz zu Teddy und tadelte ihr Aussehen. Er tat es nicht ohne ein wenig Pose, wie er alles tat, ein wenig nach süffisant verwöhnter Liebhaberart. Teddy lachte, sagte, und du erst. Und dann ganz herzplötzlich, mit einem Blick und Ton, um den ich Franz heftig beneidete, im Ernst, Franz, du gehörst ins Bett, sei brav und leg dich hin. Er schüttelte aber den Kopf und zeigte plötzlich ein Schnapsfläschchen, das er aus seiner Manteltasche zog. Ich hörte in meinem Ohr gerade noch nachklingen, dass es Horwitz morgens zwischen 9 und 10 recht sei, auch mittags eventuell. Es klopfte und Herr Andrews trat ein, grüßte, zerdrückte schweigend unser aller Hände, klopfte Fräulein Go mit gekrümmtem Zeigefinger auf die Schulter, wie man an eine Tür klopft, und sagte, 8:30, time to go. Darauf entstand Aufbruchspanik. Auch Teddy und Horwitz mussten fort. »Wann wirst du nach Haus kommen?«, fragte ich. »Nicht spät«, sagte Teddy. »Ich bin jetzt schon müde.« »Kommst du noch heran?«, sagte ich. »Gute Nacht sagen?« Teddy wohnte 2 Treppen über mir. »Ich weiß nicht«, sagte sie, und ihr Auge belebte sich. »Soll ich denn?« »Ja«, sagte ich. »Gut«, sagte sie, »aber wirklich nur auf 5 Minuten. Ich bin sehr müde.« »Gut, gut«, sagte ich. »Viel Vergnügen inzwischen. Dir auch«, sagte sie. »Auf Wiedersehen.« Andrews ging mit Fräulein Go, Horwitz ging mit Teddy. »Ja«, sagte Franz, »und sie kommen also nicht mit«, und ging auch. Ich hörte sie alle draußen reden und die Treppe hinuntertapsen, und ich hörte Teddys Stimme heraus. Und dann tötete ich meine Zigarette, regelte mich, sah in den Spiegel, rückte mir den Sessel unter das Licht, legte meine Beine auf den Bettrand und las Point Counterpoint von Aldous Huxley zu Ende. Während ich las, wurde ich furchtbar sentimental. Als ich zu Ende war, musste ich wieder aufstehen und herumgehen. Und während ich eine neue Zigarette rauchte, fühlte ich ganz toll mein Herz klopfen. Und ich dachte natürlich an Teddy und dachte, dass sie sterben könnte. Und es kam mir entsetzlich lächerlich vor, dass wir verkracht waren. Und ich dachte, nur nicht sterben. Nur bitte nicht sterben. Und trat ans Fenster und sah rauchend hinaus und sah die Seine und die Brücke und den weiten Platz dahinter und groß und tausendfältig schimmernd in der Nacht Notre Dame. Der Himmel war sternlos und rötlich und sehr hoch und weit. Und ich rauchte und machte das Fenster auf, so dass kalte Luft hereinkam, und dachte daran, wie furchtbar groß und weit und gleichgültig die Welt und der Himmel war, und wie sehr klein Teddy. Und wie leicht sie verloren gehen könnte. Und dann dachte ich an Berlin und den Heidelberger Platz und den vorigen Frühherbst, und ich kniete mich auf üble Art in Erinnerungen hinein, und ich machte das Fenster wieder zu, weil es kalt im Zimmer wurde, und lehnte die Stirn gegen die Scheiben, und mir war die Brust ganz eng, und ich war furchtbar sentimental. Zum Beispiel dachte ich, wie Teddy aus Paris zurückkam. im vorigen Frühherbst aus ihrem ersten Semester, wie begeistert und wie jung und Kopf hoch und federnd und Haar im Wind und wie ich sie liebte und wie glücklich ich damals war und wie herzlich und zutraulich sie gleich wieder an unsere alte, jung unterbrochene Freundschaft anknüpfte und wie verschwenderisch sie mit sich war und wie ansteckend. Und dann, es half nichts, dachte ich an die einzelnen Tage. Ich verlor mich, ich rauchte und atmete und flog zurück. Lauter Weekends waren es, denn ich war damals Referendar in Rheinsberg auf dem kleinen Amtsgericht und konnte nur über Sonntag nach Berlin kommen. Jeden Sonnabend vormittags um 10:45 stieg ich in Rheinsberg in die Kleinbahn. 10:53 ging der Zug, unvergesslich. Und um 13:30 stand ich auf dem Stettiner Bahnhof in der Telefonzelle und verlangte Teddys Nummer und hörte sie Hallo rufen. Hallo. Ich fühlte ihre Stimme wieder auf meinem Trommelfell und es ging mir wie ein leichter elektrischer Schlag durch alle Glieder. Ja, wenn es so etwas gibt wie Auferstehung und ewige Seligkeit, kein Tuba-Ton würde mich Langschläfer aus meinem Grabe locken. Aber vielleicht das Signal Hallo von Teddys Stimme mir ins Ohr gerufen. Ich ging im Zimmer hin und her. Ich sah mich gedankenlos im Spiegel an. Ich rückte den Sessel beiseite. Ich steckte mir eine neue Zigarette an. Und ich blies den Rauch weit von mir und spürte mit einem merkwürdig prickelnden Gefühl im Rückenmark ganz deutlich wieder, wie ich auf dem Tennisplatz am Heidelberger Platz in Berlin stand. Sonntag, den 31. August 1930, nachmittags gegen 4:00. Ich spiele auf einer Seite und drüben spielen mein Freund Jochen und Teddy. Und der Himmel ist nichts als blau und eine bunte Fahne weht davor und wir spielen und laufen und unsere Schatten laufen mit und sind tiefschwarz auf dem goldenen Sand. Teddy hat ein weißes Pulloverchen ohne Ärmel an und einen kleinen blauen Rock und sie läuft und springt und bückt sich mit ponyhafter Anmut und ihre Bälle kommen pfeifend auf mich zu, bald spritzend vor Schwung und bald lustig hopsend und weise geschnitten wie gute Witze und mir lacht das Herz im Leibe und ich nehme jeden und ich weiß bei jedem gleich, wie ich ihn nehmen muss. Nie habe ich so gut gespielt wie am Sonntag, den 31. August 1930. Auf dem Tennisplatz am Heidelberger Platz in Berlin. Ich zog den Rauch tief in die Lunge und ich dachte an den bösen, bösen Ball gestern Nacht. Und ich dachte an die Autofahrt vorhin. Und ich dachte an Franz und Horwitz und Andrews und Samoria und den Bayern. Und ich dachte, wie schrecklich krank Teddy aussah. Und ich dachte, dass morgen alles vorbei war. Und ich dachte daran, wie allein ich jetzt war. Und auch des Todes, gedachte ich. Und nun blies ich allen Rauch in einer großen Wolke heraus und atmete noch voller und noch tiefer aus. Und ich betete unvernünftig um eine Stunde, um die gleichgültigste und leerste Stunde jenes Tages noch einmal, nur noch einmal wirklich erleben zu können. Um die Stunde, als ich zwischen 6 und 7 verschwitzt und eilig vom Tennis nach Hause zurückkam, alle waren fortgegangen und ich stellte mich unter die kalte Dusche und dann lief ich nackt und nass und fluchend in furchtbarer Eile in der Wohnung herum und suchte alles für den Smoking zusammen und fand nirgends Hosenträger. In der ganzen Wohnung nicht ein paar Hosenträger und entschloss mich unter wilden Flüchen im Tennisdress nur mit einer blauen Jacke darüber mit Teddy zur Lessing-Theater-Premiere zu gehen. Und zu spät war es auch schon geworden. Ich raste davon, die Bahn war überfüllt. Zum Schluss musste ich ein Auto nehmen. Und erst vor dem Lessing-Theater sah ich plötzlich, wie wunderschön der Abend war. Ganz kleine Wölkchen waren aufgekommen. Ein ganz lauer Wind hatte sich aufgemacht und im noch hellen hing zitronengelb der halbe Mond. Die Menschen standen sommerlich vor dem Theater auf der Straße, lachend und schwatzend in ihren Smokings und Seidenkleidern, und die Autos fuhren festlich vor. Und nun sah ich schon von weitem Teddy kommen, und niemand trug den Kopf so zierlich und stolz auf dem Hälschen, niemand kam so schmal und federnd heran, und es gab nichts Festlicheres auf dieser Welt als das Lächeln, mit dem sie grüßte und das Haar zurückwarf. Wir saßen nach dem Theater bei Schottenhammel am Tiergarten. Und dann die Südamerikaner, sagte Teddy. Das muss ich dir auch noch erzählen. Fabelhaft. Da ist einer, der malt psychoanalytische Bilder. Er wohnt im 6. Stock in einer Mansarde, richtig wie in Bohème von Puccini. Und wenn man bei ihm oben ist, dann muss man immer erst mal pusten und nach Luft japsen. Ganz fabelhafte Bilder, weißt du. Farben hat er. Einzig. Und einer machte Verse, wie Baudelaire. Und einer hatte einen kleinen, reizenden Jungen von 7 Jahren. Und einer hieß Jesus mit Vornamen. Denk dir. Und einer Spinoza. Und einen nannten sie Vögelchen. Und wie sie alle zusammenhielten. Und wie man gleich alle kannte. Und man wurde in die Ateliers mitgenommen und bekam alles gezeigt. Und sie waren ganz eifrig, es zu erklären. So komische Augen haben sie alle. Wie Kohlen. Hast du eigentlich Bilder? Sagte ich. Viele lustige Bilder. Lauter schwarze, magere junge Leute, bequem und schlänkig in unordentliche Zimmer geschneit oder auf Bänken in Parks und alle immer mit lachenden Gesichtern und Teddy immer mitten unter ihnen, einen Kopf kleiner als alle anderen und so strahlend immer. Das ist im Jardin du Luxembourg. Da sitzt man mittags und in den Pausen auf den Stufen in der Sonne. Und ob du es glaubst oder nicht, man trifft da nur reizende Leute. Und man kennt sich immer gleich und es ist immer, als ob man sich schon ganz lange kennt. »Und wer ist das?«, fragte ich. »Ach, das ist Franz. Franz Frischauer. Ein fabelhaft begabter Junge, aber es ist so schrecklich mit ihm. Hier ist er auch noch drauf. Warte, hier.« »Er sieht sehr gut aus«, sagte ich. »Wieso ist es schrecklich mit ihm?« »Er hat überhaupt kein Geld. Weißt du, einfach überhaupt nichts.« Er kriegt auch nichts von zu Hause. Er soll zurückkommen und Examen machen, aber er bleibt in Paris. Er verdient sich höchstens mal was mit Filmstatieren und hungert. Aber er kann nicht weg. Es lässt ihn einfach nicht los. Und das verstehe ich so gut. Ja, sagte ich und lächelte ein bisschen trübe. Du fährst ja auch wieder hin. Ja, sagte sie und lächelte ganz offen und strahlend. Das tue ich. Und auf dem schönsten Bild stand sie ganz allein vor dem Arc de Triomphe und hatte das Kinn angehoben und lachte in den hellen Himmel hinein. Und der Nationalfeiertag. Stell dir vor, 3 Tage lang wird Tag und Nacht auf allen Straßen und Plätzen getanzt, an jeder Ecke Musikkapellen und Feuerwerk und Lampions und die fremdesten Menschen tanzen miteinander. Plötzlich nimmt einen einer und tanzt einfach ein Stück Straße mit einem lang. Und eine solche Festlichkeit überall, das gibt es hier einfach nicht, das kennst du nicht. Beim Nationalfeiertag hatte sich Teddy freilich eine Angina geholt. Das kann man da leicht kriegen. Hatte im Bett gelegen und nicht schlucken können und nicht essen. Und die Angst dabei war immer, dass sie eines Tages auch keine Luft mehr bekommen würde. Dabei kann man nämlich ganz hübsch krepieren, weißt du? Aber es war doch eine wunderhübsche Zeit, auch das. Der Besuch riss einfach nicht ab. Manchmal war mein Zimmer nicht groß genug, die neue Volksversammlung. Und einer von den Südamerikanern war Arzt. Und dann gab es 2 Medizinstudenten, flüchtige Bekannte nur. Aber es war ganz rührend, wie sie auf einmal für mich sorgten. Und dann war auch noch der kleine Engländer da, Mr. Andrews, von dem muss ich dir überhaupt auch noch erzählen. Überhaupt, wie sie sich alle beistanden. Eigentlich hatte keiner Geld. Und es konnte einem ganz leicht passieren, dass einer kam und sagte, sag mal, hast du vielleicht 5 Francs? Ich möchte heute gern mal wieder Mittagessen. Und zu manchen Zeiten mussten sie beim Präfix sehr nachsichtig sein mit dem Trinkgeld. Aber dafür, wenn einer was hatte, hatten eben alle was. Und plötzlich, aufprasselnd wie ein Flammenbündel, ach, es ist so fabelhaft.
Sebastian Blomberg war das mit der ersten von 10 Folgen aus dem Roman Abschied von Sebastian Haffner. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge am Morgen vorgelesen, können Sie nachhören ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur oder über die NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. In der brasilianischen Millionenstadt Belém im Amazonasgebiet beginnt heute die 30. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. Etwa 50.000 Teilnehmer werden erwartet. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Mareike Makosch.
Mehr als 190 Staaten beraten 2 Wochen lang, wie die Klimakrise und ihre fatalen Folgen eingedämmt werden können. 10 Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen hat UN-Generalsekretär Guterres das damals gefasste 1,5-Grad-Ziel für gescheitert erklärt. Auf einem Gipfel mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs sprach er von moralischem Versagen und tödlicher Fahrlässigkeit. Laut aktueller UN-Prognose steuert die Welt auf eine Erwärmung von 2,8 Grad im Vergleich zu 1990 zu. Kanzler Merz hat in seiner ersten klimapolitischen Rede auf internationaler Bühne eine globale Kraftanstrengung im Kampf gegen die Erderwärmung gefordert. Auch sicherte er die deutsche Teilnahme an einem von Brasiliens Präsident Lula